auch mit den ganzen Christen weltweit, die auf das Wort Gottes hören. Und der Simon hat es heute Morgen schon erwähnt bei dem Lobpreis. Wir haben diese Themenreihe Wegweiser zum Leben, die 10 Worte Gottes, und haben heute das, glaube ich, 6. Gebot. Du sollst nicht töten. Also es geht um Mord und Totschlag heute, aber es geht auch um was anderes, wie Gott uns da einfach hineinführt in diese Thematik, wie Jesus das aufgreift im Neuen Testament. Das soll uns heute ein Stück weit beschäftigen. Genau, vielleicht können wir da die Präsentation dann starten. Ich habe das überschrieben, was Gott wirklich heilig ist, der Schutz jedes einzelnen Menschen. Und eben diese beiden Bibelstellen, 2. Mose 20, 13 und dann auch Matthäus 5, 21 bis 26, wo Jesus genau dieses Gebot dann aufgreift. Ich möchte mal so anfangen, also Wegweiser zum Leben, die 10 Worte Gottes, Gesetz und Evangelium wie Feuer und Wasser, so kommt es uns manchmal vor. Das Alte Testament und das Neue Testament haben da sehr große Unterschiede im Umgang damit. Das Gesetz sagt, du sollst. Und dann kommt Fluch und Segen zum Beispiel im 5. Mose 11, 13 folgende, abhängig vom Befolgen des Gesetzes. Also du bist gesegnet oder verflucht, je nachdem, wie du mit dem Gesetz umgehst. Und dann verschärft Jesus eben dieses Gesetz noch in Matthäus 5, Vers 17 folgende, sagt er, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also auch hier nimmt er das Gesetz voll mit und sagt, ich bin gekommen zum Erfüllen und nicht aufzulösen. Kein Strichlein davon soll vergehen. Und dann haben wir aber das Evangelium, das Paulus dann so darstellt, und das gibt so ein bisschen einen Widerspruch fast. Römer 3, 28, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Und in diesem Spannungsbogen stehen wir da im Alten und Neuen Testament. Aber wir werden sehen, durch das Evangelium wird das Gesetz erst erfüllbar, so wie Jesus das auch sagt, dass er nicht gekommen ist, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ein Jurist und Professor für Wirtschaftsrecht, der schreibt, dass Wissenschaftler ermittelt haben, für jeden deutschen Staatsbürger gelten über 20.000 verschiedene Gesetze, die wiederum aus unzähligen Paragraphen und Einzelbestimmungen bestehen. Gott hat dem Volk Israel zunächst einmal 10 Gebote gegeben und danach wurde das Gesetz auf insgesamt 613 Gebote erweitert, und zwar 365 Verbote und 248 Gebote. Und die soll jeder Israelit intensiv studieren und befolgen. In dem Schma Israel, also in dem Glaubensbekenntnis von den Juden, bekennt sich der gläubige Jude dreimal täglich dazu, dass er diese 613 Gebote erfüllen möchte. Zum Umfang der 10 Gebote meint der Jurist dann noch Folgendes. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Gott bei dem Dekalog, also bei den 10 Geboten mit gerade einmal 10 Vorschriften und im Deutschen mit nur 81 Worten auskommt. Zum Vergleich, unser bürgerliches Gesetzbuch regelt nur einen Teilbereich des menschlichen Zusammenlebens und benötigt hierfür 2385 Paragraphen und mehr als 250.000 Worte. Als Jurist kann ich Ihnen bestätigen, dass Gott bei den 10 Geboten eine regelungstechnische Glanzleistung vollbracht hat. Das ist doch mal ein Lob, juristisch korrekt ausgedrückt hier. Aber noch genialer ist eigentlich die Zusammenfassung aller Gebote in 2 Sätzen, finde ich. Wie Jesus das macht dann, oder wie das auch im Alten Testament schon verankert ist. Liebe den Herrn, dein Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und deinem ganzen Verstand, wie gesagt, schon im Alten Testament aufzufinden, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ebenfalls auch schon im Alten Testament. Diese beiden Gebote, wie Jesus sagt, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Die 10 Gebote sind demnach also Ordnungen der Liebe, weil sie eben im Doppelgebot der Liebe zusammengefasst sind. Eine schöne Zusammenfassung hat hier der Klaus Eberwein gemacht, wo uns mal den Überblick nochmal gibt. Die 10 Gebote bestehen aus den ersten 4, die eben vom Verhältnis des Menschen zu Gott reden und das regeln. Und dann die 6 anderen Gebote, das Verhältnis des Menschen zum Menschen. Und was auch interessant ist, diese 10 Gebote sind verheißungsorientiert formuliert. Das ist wirklich auch ein wichtiger Aspekt nochmal. Da steht nicht, du sollst nicht oder du sollst, sondern du wirst nicht oder du wirst. Wer im Bund mit Gott lebt, wird anders leben. Er wird zwar auch immer wieder daneben liegen, solange er noch auf dieser Erde lebt und in einem unvollkommenen Körper, aber seine Grundausrichtung ist verändert. Das macht das Wesentliche. Er wird immer wieder umkehren. Er wird immer wieder die Vergebung suchen und empfangen. Und er wird verändert, er wird erneuert. Jesus selbst bringt ihn zum Ziel. Und auf dieser Basis wollen wir nun das 6. Gebot auch miteinander anschauen. Ganz kurzer Text eben. Du sollst nicht töten. In den meisten Übersetzungen steht es eben so. Wörtlich heißt es aber, du mordest nicht oder du wirst nicht morden. Und auch die Worte, die hier gebraucht werden im Hebräischen, sind nicht töten, sondern morden. Das Töten, dafür werden andere Worte verwendet. Und ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst hier. Gott selbst erlaubt das Töten in gewissen Situationen. Also nicht das Morden, sondern das Töten. Gott erlaubt das Schlachten von Tieren zur Nahrung der Menschen zum Beispiel. Oder das Schächten der Opfertiere. Er erlaubt die Justiz der Todesstrafe. Er erlaubt die Vernichtung ganzer Völker wegen ihrer Gottlosigkeit. Und er legitimiert auch das Töten im Kriegsfall. Und Gott selbst beendet auch das Menschenleben. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Das wäre wieder eine andere Predigtform. Könnte man auch machen in diesem Zusammenhang. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir wollen das nur mal im Gegensatz dazu sehen. Also es geht einerseits um das Morden und andererseits um das Töten. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Im Alten Testament ist die Todesstrafe legitimiert. Sie wird nicht nur bei vorsätzlichem Mord, sondern auch bei zahlreichen anderen Freveln verhängt. Ich habe das mal in einer Liste hier zusammengestellt. Die Todesstrafe im Alten Testament. Darunter findet man zum Beispiel Menschendiebstahl, Vergehen gegen die Eltern, verschiedene sexuelle Vergehen, Götzendienst und so weiter. Das sind alles Dinge, die zur Auslöschung des Schuldigen, Schuldiggewordenen im Alten Testament jeweils mit dem Gedanken der Sühne verbunden wird. Und das finde ich auch noch wichtig hier. Es geht darum, dass praktisch hier Sühne erfolgen muss für das, was schlecht gemacht wurde. Und da gibt es bestimmte Bereiche, die so schlecht sind, dass Gott sagt, darauf folgt der Tod. Die Kernbotschaft des Neuen Testamentes fokussiert das Thema Sühne. Und zwar auf, wie kann es anders sein, Jesus. Er ist für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben. Er hat für die Schuld aller Menschen gesühnt. Und jeder, der diese Stellvertretung am Kreuz für sich akzeptiert, wird aus Gnade gerechtfertigt, egal welche Schuld er auf sich geladen hat. Und ich denke, da wird auch so deutlich, ne, wenn man das im Alten Testament anguckt, dann merkt man, wow, das ist ja ganz schön hart. Da gibt es Dinge, für die mit dem Tod bestraft wird. Und im Neuen Testament sehen wir, was Jesus gemacht hat für uns. Er hat dieses Todesurteil über uns aufgehoben und gesühnt. Die Todesstrafe verliert damit auch ihren Stellenwert. weil sie, so drückt es Thielicke in einem seiner Ethikbände aus, den Raum der Buße für den schuldig gewordenen verkürzt. Also die Todesstrafe verkürzt den Raum der Buße, wenn man so will, zum Beispiel Jesus mit dem Schächer am Kreuz, der hatte noch auf den letzten Drücker die Chance, umzukehren. Und deswegen ist im Neuen Testament hier eine andere Haltung zur Todesstrafe als im Alten Testament. Dieses Gebot des Mordens nimmt Jesus als erstes dann in den Fokus. Das ist auch interessant, dass er mit dem anfängt, genau mit dem, in der Bergpredigt, in dem Manifest des Königs. Wir haben vorher für den König gesungen und er ist der König über alle Dinge. Und er hat ein Manifest gebracht, als er die Bergpredigt gebracht hat, ganz am Anfang seines öffentlichen Dienstes. Und zwar bringt er das gleich nach den Seligpreisungen und der eindeutigen Erklärung, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und erklärt es mit einer unglaublichen Autorität. Wenn man sich das hier vor Augen führt, was Jesus hier macht, das ist schon unglaublich. Matthäus 7, 28 drückt es auch aus, 7, 28 bis 29. Und es begab sich, als Jesus diese Rede, diese Bergpredigtrede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und das wird noch eindrucksvoller, wenn wir uns das Gesetzesverständnis der jüdischen Geistlichkeit vor Augen führen, das damals eigentlich normal war und auch nachvollziehbar nach all dem, was im Gesetz steht und wie Gott auch darüber gewacht hat, dass dieses Gesetz eingehalten wird. Die Rabbinen sagen, wer leugnet, dass das Gesetz ein himmlisches Gesetz ist, wird an der künftigen Welt keinen Anteil haben. Und Jesus wagt es hier zu sagen, euch ist gesagt, ich aber sage euch. Er sagt zwar, nicht ein Strichlein vom Gesetz wird vergehen, aber er bringt eine völlig neue Interpretation. Und das ist etwas, wo die Juden echt schockiert waren. Da waren nicht nur die Rabbinen schockiert, da war das Volk auch schockiert. Sie waren entsetzt. Sie kannten das überhaupt nicht. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen hier. Jesus schmeißt hier etwas über Bord, wo wir Menschen manchmal Gott in ein Schema reingepresst haben und gedacht haben, ja, Gott ist so und so und so und wir machen es immer noch heute. Und Jesus schmeißt es über Bord und sagt, der eigentliche Sinn hinter dem, dass Gott gesagt hat, ihr sollt nicht töten, das ist noch ein ganz anderer. Und ihr werdet entdecken, dass ihr damit mit euren eigenen Werken nicht zurechtkommt. Und damit beansprucht Jesus auch volle göttliche Autorität. Denn wer könnte es wagen, das Gesetz neu zu interpretieren, wenn nicht Gott selbst? Was Gott wirklich heilig ist, der Schutz jedes einzelnen Menschen, weil Jesus genau dafür alle Schuld der Menschen auf sich genommen hat. Der Schutz jedes einzelnen Menschen, das ist der Fokus dieses Gebotes. Es ist ihm enorm wichtig, dass wir nicht in dieses Zerstörerprinzip zurückkehren, in diese Endlosschleife der gegenseitigen Vernichtung. Und wir lesen jetzt mal diese Verse in Matthäus 5, 21, wo Jesus das zum Du sollst nicht morden oder Du wirst nicht morden, wo er diese Interpretation bringt. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm zurück und bring deine Opfergabe dar. Wenn jemand dich vor Gericht ziehen will, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg dahin bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, du kommst erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Wir können sagen, in Verbindung mit diesem Gebot, du sollst nicht morden, und der Auslegung von Jesus hier, haben wir eine gute und eine schlechte Botschaft. Die schlechte Botschaft ist, wir sind alle Mörder. Und das schockiert. Und die gute Botschaft ist, wir sind alle begnadigt, wenn wir es akzeptieren. Zunächst einmal macht Jesus damit klar, keiner kann sich bei diesem Thema zu sich sagen, das betrifft mich nicht. Das nimmt Jesus hier komplett raus. Obwohl die meisten von uns wahrscheinlich noch keinen Menschen umgebracht haben. Und das war auch die Haltung der Juden damals. Ne? Sie sagen, ich habe alle Gebote erfüllt. Ne? Der Jüngling zum Beispiel, nicht getötet, ich habe keinen Diebstahl gemacht und so weiter und so fort. Ich habe alles erfüllt. Und Jesus sagt hier, nee, das stimmt nicht. Niemals. Jesus sagt hier, das ist nur der letzte Schritt, wenn du mordest. Davor gibt es Dinge in unseren Gedanken, in unserem Reden und Handeln, die genauso schlimm sind, weil sie die Ursache für die gegenseitige Vernichtung sind. Das Problem dabei ist, wir richten nach dem, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an, er sieht die Abgründe in uns, er sieht auch die Folgen von dem, was in uns abläuft, wenn wir gewissen Gedanken Nahrung geben. Und das betont Jesus hier in Matthäus 15, 19 bis 20, denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von Mord. Das ist es, was den Menschen vor Gott unrein macht. Und deshalb ist dieses Thema etwas, das jeden von uns betrifft. Und Jesus möchte, dass wir das persönlich ernst nehmen und lernen, diesen Schutz des Lebens eines jeden einzelnen Menschen zu praktizieren. Wir sind diesem Zerstörerprinzip nicht mehr unterlegen, weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz ein für alle Mal bezahlt hat und damit das Zerstörerprinzip auch bei uns durchbrochen hat. Jetzt geht es darum, dass wir die Wege Gottes erkennen, die uns genau dort herausführen und uns befähigen, das Reich Gottes in unseren Beziehungen aufzubauen. Darum geht's. Wir sollen das Reich Gottes in unseren Beziehungen aufbauen. Jesus spricht in Vers 22 drei Problembereiche an, die wir uns jetzt ganz kurz bewusst auch noch anschauen wollen und auch, wo er uns auffordert, bekämpft diese Bereiche in eurem Leben. Das erste ist der Zorn des Herzens. Im Griechischen gibt es verschiedene Begriffe, die für das Wort Zorn verwendet werden. Und hier benutzt Jesus nicht das Wort Thymos, was bedeutet ein jäher Zorn, ein schneller Zorn, der bald wieder vergeht, so ein Strohfeuer, das kennen wir alle, ne? Da kommt irgendwas und dann, boah, das, und dann kommt der Zorn raus und hinterher tut es uns schon wieder leid und wir entschuldigen uns oder auch nicht, aber wir denken ja, das war jetzt Mist. Das meint er nicht hier, diesen jähen Zorn, sondern es ist das Wort Orgisestai, beziehungsweise das Orge im Griechischen, der tief verwurzelte Zorn, der lange anhält. Das ist ein Zorn, der immer wieder neu genährt wird und den wir um keinen Preis aufgeben wollen, weil wir uns im Recht fühlen, weil wir sagen, da habe ich Recht und da lasse ich nicht nach. Jakobus 1,20 sagt uns, menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist, dieser Zorn. Der andere auch nicht, aber der schon gar nicht. Kolosser 3, Vers 8 steht, eine Liste der Folgen menschlichen Zorns, wenn er nicht korrigiert wird. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und schändliches Gerede. Niemand kann vor Gott bestehen, wenn er die Geduld verliert, weil man ihm etwas Böses zugefügt hat. Und die kann man schon verlieren, wenn dir etwas Böses, Ungerechtes zugefügt wird. Da hast du einen berechtigten Zorn, zumindest aus unserer menschlichen Sicht. Aber niemand kann vor Gott bestehen, der da drin beharrt. Kein Mensch hat vor Gott das Recht, diese Art von Zorn in seinem Herzen zu hegen und nicht dagegen anzugehen, weil er meint, dass er im Recht ist. Dieser Zorn des Herzens gehört zum Zerstörerprinzip. Und da sagt uns Jesus, pass auf, dass du diesen Zorn des Herzens nicht zulässt. Sonst stehst du unter dem Gericht Gottes. Und das zweite ist das verletzende, abwertende Wort. Das hier gebrauchte griechische Wort Raka bedeutet Nichtsnutz. Das hört sich jetzt bei uns ein bisschen so, ja, nicht so schlimm an, ne? Müsste man andere Worte suchen, vielleicht, die heute kräftiger sind, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich finde es ein bisschen dumm, wenn man sich auf dieses Niveau runterlässt. Und es ist ein Ausdruck tiefster Verachtung eines Menschen. Du bist doch wirklich das Letzte. Ist vielleicht so ein Ausdruck, den man da verwenden könnte. Verachtung ist eine starke Geringschätzung. Man bringt dadurch den Unwert, die Wertlosigkeit einer Person zum Ausdruck. Der andere wird als minderwertig dargestellt und bezeichnet, im Gegensatz zur eigenen Überlegenheit und Rechtschaffenheit. Und es muss gar nicht in Worten sein, das kann auch einfach nur im Herzen sein. Die zerstörerische Kraft solcher Worte und Einstellungen sind uns im Prinzip bekannt, auch heute durch die Psychologie. Gerade bei Kindern wird uns das deutlich vor Augen gemalt, immer wieder, denen ständig zu verstehen gegeben wird, dass sie Versager sind und nichts auf die Reihe kriegen. Und ein Leben lang damit zu kämpfen haben und nicht mehr zurechtkommen, wenn ihnen nicht geholfen wird, es aufzuarbeiten. Wie viele schlimme Auseinandersetzungen bis hin zu Kriegen hat es da in der Vergangenheit gegeben durch verachtende Äußerungen und haben enorm viel Leid und Not über viele unschuldige Menschen gebracht. Weil man darauf reagiert. Wenn du es sagst, ist es anders, als wenn du es gesagt bekommst. Wir denken ja manchmal, das ist nicht so schlimm. Aber ist es nicht so, dass wenn wir selbst verbal verletzt werden, es ziemlich tragisch und tief verletzend ist für uns. Das Rumor, geht manchmal so weit, dass wir schlaflose Phasen haben, uns dann überlegen, wie können wir es dem heimzahlen, was können wir da entgegnen, was können wir dem machen. Und wenn wir dann verbal verletzen, sind wir schnell dabei zu sagen, Mann, ist der empfindlich, da soll sich man nicht so anstellen. Jesus warnt uns, dort beginnt Zerstörung. Wo du in Gedanken Überlegenheit und Abwertung zulässt und das dann irgendwann unweigerlich auch in Worte zum Ausdruck kommt. Da pass auf. Wer zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Ich möchte es jetzt nicht noch auslegen, was mit dem Hohen Rat zusammenhängt, aber das ist schon die nächste Stufe vom Gericht. Vorher waren es die lokalen Ältesten, da ist dann schon das oberste Gericht. Dann das dritte, was Jesus hier anführt, ist das verurteilende Wort. Der griechische Ausdruck moros ist stärker als das raka und bedeutet gottloser Idiot. Es geht hier zunächst einmal um den Bruder und die Schwester, ne? So sagt es Jesus hier. wenn du das zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester sagst. Es gibt ja gerade unter uns Christen manchmal richtig tiefe Verletzungen, Vorfälle, die man sich so nie vorstellen konnte, Enttäuschungen, die manchmal schlimmer sind als bei Nichtchristen. Wir haben hohe Erwartungen als Christen einander gegenüber, weil wir ja wissen, eigentlich sollten wir anders sein, als wir sind oder als wir uns äußern oder als wir manchmal auch denken. Das sollte eigentlich gar nicht vorkommen bei uns. Und deswegen sind manchmal auch diese Verletzungen, die unter uns stattfinden, noch viel schlimmer, als wenn sie von Nichtchristen stattfinden, weil die Erwartungen höher sind und weil wir wissen, eigentlich dürfte das so nicht sein. Und ich glaube, jeder von euch hat solche Verletzungen schon erlebt in seinem Leben, die einfach tief gehen und die manchmal über Jahre hinweg andauern, die immer wieder auftreten, obwohl du vielleicht schon alles gemacht hast, um zu verzeihen. Und es zeigt uns auch die Schwierigkeit, die dahinter liegt. Und das möchte Jesus ansprechen und sagen, pass auf, dass das nicht geschieht, weil das hinterlässt tiefe Spuren in deinem Leben und dem Leben von anderen Menschen. Und wie schmal ist auch hier gerade der Grat zwischen dem, dass man verurteilt wird und dass man selbst verurteilt. Die Sachlage auf meiner Seite kenne ich genau, warum die Verurteilung des anderen mir gegenüber falsch ist. Und was alles dazu beigetragen hat, dass es so gelaufen ist. Das weiß ich ganz genau und kann ihm sagen, hey, das ist total falsch, was du da mir gegenüber äußerst oder den Vorwurf, den du mir gibst, das hat die und die und die Gründe und so weiter. Aber wie schnell und pauschal verurteile ich den, der das bei mir tut und überhaupt keine Einsicht zeigt oder nur sich selbst rechtfertigt? Und genau vor diesem Prozess warnt Jesus ausdrücklich hier. Das ist in seiner Negativwirkung so schlimm, dass es auch die stärksten Konsequenzen nach sich zieht, wie es hier genannt wird. Das Richten, das Verurteilen steht uns in keiner Weise zu, weil wir es überhaupt nicht blicken, wie komplex die Zusammenhänge im Leben eines anderen sind. Wir urteilen nur nach den Momentaufnahmen, aber Gott sieht immer das Ganze. Matthäus 7,1, am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und Paulus in Römer 2,1, worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Einfach so pauschal. Und so ist das. Das Fazit aus dieser Auslegung des Gebots, du sollst nicht morden oder du mordest nicht von Jesus, ist Menschen, die Sklaven ihres Zorns sind, die andere verletzen und verachten, richten und verurteilen, sind Mörder in ihren Herzen, auch wenn sie niemals einen Mord begangen haben. Das ist das Fazit von Jesus. Und deswegen sind wir alle Mörder. Weil jeder immer wieder in seinem Herzen damit konfrontiert ist. Weil das Opfer sein und das Täter sein ständig ineinander fließen. Einmal bist du Opfer, einmal bist du Täter. Und wir werden ständig einander schuldig, zumindest in unseren Herzen. Und deshalb zeigt uns Jesus, wie wir das mit Gott in Ordnung bringen können. Es geht hier also nicht darum, wie wir uns davor schützen können, sondern wie wir uns verhalten sollen, wie wir bereits schuldig geworden sind. Das scheint das größere Problem zu sein. Und dabei geht es Jesus hauptsächlich um zwei Dinge. Erstens, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, deiner Schwester. Jesus betont hier den Zusammenhang mit einem Opfer. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. In Jesaja 59,2 sagt er, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Und im Alten Testament war es so, durch ein Opfer soll diese Schranke wieder entfernt werden, die zwischen uns und Gott entstanden ist. Da geht's nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr zu Gott durch, weil da etwas geschehen ist, was mich von Gott getrennt hat. Das sind unsere Sünden. Die sind Schranken. Und das Opfer, der Sinn der ganzen Opfer war, dass diese Schranke wieder entfernt werden soll. Aber absichtliche Vergehen konnten nicht einfach durch Opfer gesühnt werden. Beispiel Diebstahl. Du hast jemandem was geklaut und du bringst dein Opfer zum Tempel und der Priester fragt, ja, hast du das wieder zurückgegeben? Und sagst nein, dann sagt er, okay, dann geh wieder heim. Das Opfer hat keinen Wert. Also keine Sühne, ohne dass es in Ordnung gebracht wurde. Und so auch hier, bevor die Schranke zu Gott fällt, musst du dich versöhnen, steht hier. Es ist aber Versöhnung eben keine einseitige Sache. Dazu müssen beide Betroffenen gleichermaßen bereit sein. Und das ist auch der Idealzustand eigentlich, der allerdings nicht oft erreicht wird, dass beide gleichzeitig bereit sind zur Versöhnung. Es geht aber zunächst einfach mal um dich. Wenn du merkst, dass diese tiefe Verletzung dich in Zorn, in hässliche Worte und vernichtende Wünsche hineintreibt, dann geh du zuerst den richtigen Weg, unabhängig von der Reaktion des anderen. Vergeb in deinem Herzen und bekenne deinen Anteil, wo es vorhanden ist, wo du einen Anteil daran hast, an dem Problem. Aber tu das auch dem Betroffenen gegenüber, wenn es möglich ist. Geh den ersten Schritt, mach's unabhängig von der Reaktion des anderen. Für die Reaktion ist jeder selber verantwortlich. Da musst du dich nicht darum kümmern, dass der andere richtig reagiert. Wichtig ist, dass du richtig reagierst. Und wenn du vor Gott trittst und um Vergebung und Wiederherstellung bittest, dann müssen wir uns immer daran erinnern, Gott liebt es, gnädig zu sein. Er liebt es. Ich finde das so ein starker Ausdruck. Wir haben es auch gesungen, glaube ich, gell, vorher. Gott liebt es, gnädig zu sein. Oder gibt auf jeden Fall ein Lied. Und ich finde es so toll, dass wir einfach zu einem Gott kommen können, der es liebt. Er sagt, ja, was hast du? Ich bin bereit. Aber sag's. Und dann sagt er hier dir, es funktioniert nur so, dass du deinen Zorn, deine Ablehnung, deine Selbstrechtfertigung loslässt. Es funktioniert nur so. Und dadurch signalisierst du wahrhaftig, dass du bereit bist, den ersten Schritt zu machen. Was dann dabei herauskommt, das ist nicht mehr deine Sache. Du hast den ersten Schritt gemacht und die Schranke zwischen dir und Gott ist wieder weg. Du stehst unter der Gnade, dem Segen Gottes, voll. Du kannst weitergehen, auch wenn die Sache vielleicht nicht geregelt ist mit dem anderen, wenn die Versöhnung nicht erfolgt ist. Aber du kannst weitergehen. Das ist das Erste. Versöhn dich zuerst mit deinem Bruder. Und das Zweite ist, lass es nicht schleifen. Sei deinem Gegner schnell wohlgesinnt, steht hier in einer etwas moderneren Übersetzung. Wenn Streit und Differenzen nicht zeitnah beigelegt werden, dann wachsen sie mit der Zeit zu immer größeren Schwierigkeiten heran und Bitterkeit entsteht und das führt unweigerlich zu Verbitterung. Als junger Mensch habe ich mir immer schon gesagt, ich habe manchmal so ältere, verbitterte Leute getroffen und ich dachte immer, so will ich mal nicht werden. Jetzt bin ich alt und ich muss echt aufpassen. Ich muss echt aufpassen. Das habe ich früher gar nicht so gemerkt. Jetzt merke ich das. Und wenn ich so werde, dann werden andere mit hineingezogen, weil was macht ein verbitterter Mensch? Der sagt immer negative Dinge über andere. Und das Negative breitet sich immer viel schneller aus als das Gute. Diese Bereitschaft zur Versöhnung und Vergebung beinhaltet fast immer, dass wir uns in einer bestimmten Art und Weise demütigen. Dass wir Teilschuld zugeben, uns für unseren Beitrag entschuldigen. Und wenn mein Einlenken, meine Versöhnungsbereitschaft nicht funktioniert, wenn sie nicht angenommen wird, dann kann das Wahren eines gewissen Abstandes auch hilfreich sein. aber immer mit der Offenheit, sich zu versöhnen, falls sich beim anderen doch noch etwas tut. Ich komme zum Schluss. Gott bewahrt diese Offenheit uns gegenüber. Er sagt, er macht dir nicht die Schranke, ne? Die mache ich. Er macht die Schranke nicht. Und er hebt sie sofort wieder auf, wenn ich komme, in der richtigen Art und Weise. Also er bewahrt diese Offenheit. Die Schranke zu ihm ist gebrochen, wenn wir diesen Weg gehen. Und alles Weitere können wir ihm überlassen. Und ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass ihr das auch praktiziert mit Jesus zusammen. Und das gelingt, wenn wir diesen Weg gehen. Und das macht etwas in unserer Gemeinde, das macht etwas in unseren Beziehungen, das macht etwas in unserem Zeugnis dieser Welt gegenüber, wenn das funktioniert. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht in Ruhe lässt, einfach machen lässt. Einfach sagst, ja, ich habe alles für dich getan und jetzt ist alles gut. Sondern dir geht es darum, dass wir wirklich zu dem Bild werden, zu dem du uns geschaffen hast. Dass wir verändert werden in unseren Herzen. Dass diese Dinge, die unsere Welt und unsere Menschheit kaputt machen, am laufenden Band und schon seit ewigen Zeiten, dass diese Dinge durchbrochen werden. Und dir ist es ein großes Anliegen, Herr, dass wir ehrlich werden vor dir, dass wir nicht dich zurechtbiegen, damit unser Bild einen schönen, lieben Gott produziert, sondern dass wir dich in deiner Heiligkeit wahrnehmen, in deinem unglaublich großen Anspruch der Vollkommenheit. Und du gibst dich mit nichts anderem zufrieden, als dass wir dahin wachsen. Aber du hast diese Schranke so weit runtergebrochen, dass jeder Mensch drüber kommt. Und dass jeder Mensch es schafft, mit dir zu wachsen, verändert zu werden. Und ich danke dir, Herr, dass wir da auch einen Weg gehen können, wie du uns es lehrst, dass in unserem Leben Versöhnung sich breit macht, dass wir versöhnte Menschen sind, die Versöhnung ausstrahlen, die das leben und die das auch praktizieren. Herr, hilf du uns, zeig du uns die Dinge, wo es nicht der Fall ist, wo wir dran müssen, und hilf uns, diese Schritte zu gehen. Die sind manchmal nicht einfach, aber sie entlasten unglaublich und sie bringen auch den Frieden in die Welt, den du uns gibst. Ja, und so dürfen wir dankbar vor dir stehen, dass wir das erkennen dürfen und dass wir dich als unseren Retter und Erlöser, als den, der uns liebt und der es liebt, gnädig zu sein, dass wir dich da dran lassen. Lobpreis und Anbetung sei dir, Herr, dass wir dir gehören. Amen.